Ein Dreijähriger, der will dann, weiß ich nicht, morgens dann auf dem Weg in die Kita seinen Gummistiefel nicht mehr anziehen. Wo man ja jetzt gar nicht das in Beziehung bringen würde. So, aha, das ist jetzt wegen dem Baby. Wenn es da dann trotzig, rumpelstilzchenmäßig mit seinen kleinen Füßchen aufstampft und so einen kleinen Meltdown erlebt, dass dann durchaus eine Reaktion sein kann, das Kind in den Arm zu nehmen und einfach zu sagen, so, ist schon doof, ne, dass Mama jetzt so wenig Zeit für dich hat. Ja, Mama. Und dann kriegt einfach dieses Gefühl für dieses Kind ein Ventil, weil ihr diejenigen seid, die Gefühle auch manchmal noch übersetzen müssen.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Und auch diese Woche dürfen wir euch ein Produkt von Weleda vorstellen. Also auch, ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine super Ergänzung ist im Weleda Baby-Portfolio, nämlich die Serie Weiße Malve für Weleda. Die ist für sehr empfindliche Haut. Und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme. Und die Weiße Malve ist parfümfrei. Und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische Richtung geht. Und dafür ist die wirklich total klasse.
Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja 5-mal dünner als unsere Haut, also eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-weißen Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen. Wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die weiße Malve einfach eine super Pflegeserie.
Genau, Borage-Samenöl ist, glaube ich, auch drin. Die hat ja ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht vor allen Dingen eben die zu Neurodermitis neigende Haut immer. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die Weleda-Videos sind auch echt nochmal einen Blick wert.
Und das ist Werbung Ende. So, und herzlich willkommen zurück im Hebammsalon. Es ist wieder Montag und Sissi und ich sitzen hier wieder und machen es euch kuschelig. Seid willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich muss hier gleich noch einen Schluck Tee trinken, damit meine Stimme gut ist für euch. Es ist ja eigentlich schon Herbst, ne?
Oh ja, wenn man rausguckt und anfühlt, was man schon wieder für Klamotten anhat. Es wird Herbst und ich befürchte, es wird auch wieder ein langer, sehr häuslicher Herbst. Ja, machen wir es uns gemütlich.
Ich habe Nestbau, also kein Problem. Ich hab viele Dinge auf meiner Liste, was ich in meiner Wohnung, kennt ihr ja wahrscheinlich, die wahrscheinlich in den, auch gerade im Nestbaubetrieb sind. Bei mir fängt er auf jeden Fall an, weil ich noch so optimieren muss, weil wir jetzt ja noch einer mehr werden und die Wohnung nicht größer wird.
Das ist auch immer krass, ne? Man denkt so, wenn man so als verliebtes Paar in eine Wohnung einzieht, die dann, weiß nicht, 2 oder gar 3 Zimmer hat, dass man denkt, okay, spätestens, wenn wir jetzt ein Baby kriegen, müssen wir hier ausziehen und nichts da. Also die meisten, die ich kenne, wohnen immer noch in der gleichen Wohnung und haben aber mittlerweile eine Handvoll Kinder mehr und dann werden Trockenbauwände gezogen und Hochebenen eingebaut, also ganz Berlin hier zumindest, ne, also wo der Wohnraum immer teurer wird, wird dann improvisiert mit nicht minder teuren im Übrigen Einbauten, um irgendwie Nischen und Kinderzimmer, Zimmer im Zimmer zu basteln.
Ja, euch auch. Ja, bei uns auch, also obwohl die Wohnung schon sehr groß war, als wir eingezogen sind, sie ist gar nicht so klein, aber 4 Kinder, hätten wir auch, glaube ich, nicht gedacht, aber so schön ist es jetzt. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, wie wir das noch optimieren. Und ich bin da mit meiner Freundin Anja dabei, die mir echt so toll hilft, die ist Innenarchitektin. Und wir haben schon einen kleinen Plan gemacht, aber die Umsetzung muss jetzt natürlich noch folgen. Und Tischler ist ja jetzt auch nicht so, dass die nichts zu tun haben gerade.
Ja.
Genau, also das, also mein Nestbau wird sich damit beschränken, nicht um Babysachen auszusuchen, sondern wie schaffen wir Räume in Räumen Hochebenen, haben wir auch schon. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein Zimmer teilen und ja, das wird jetzt auch die nächsten Wochen. Also von daher stelle ich mich auf jeden Fall auf den häuslichen Herbst ein.
Ja, sollten wir wohl alle. Genau, in der letzten Folge ging es um die Geburtseinleitung und da haben Sissi und ich ja schon wirklich mal wieder eine lange Folge, über eine Stunde lang aufgenommen. Und natürlich haben wir schon beim Aufnehmen gemerkt, dass ein paar Sachen fehlen. Und einige von euch haben uns auch irgendwie geschrieben und uns dann noch konkrete Sachen gefragt, die wir schon alle noch auf dem Zettel hatten, aber die wir in der Folge so ein bisschen vernachlässigt haben. Und das holen wir jetzt nach. Sissi hat ja erzählt von sozusagen vorbereitenden und wirklich in dicke Gänsefüßchen, ich mache hier so Bewegungen mit meinen Fingern, gesetzte Anführungszeichen, natürliche Möglichkeiten zur Geburtseinleitung. Wir haben über das Nachtkerzenöl gesprochen, wir haben über die Einläufe gesprochen.
Die hohen Einläufe. Ne?
Die richtigen, echten hohen Einläufe. Also nichts hier so ein kleines Mini-Klist aus der Apotheke.
Sondern so ein schönes Darmrohr. Wenn ich damit dann immer ankomme, dann werde ich auch mal mit großen Augen angeguckt.
Genau, wo soll das denn jetzt hin und rein und auf diesem halben Meter lang, wie das ist, und diesen Eimer, den du da dran hängst mit.
Naja, ein etwas größeres ist ein Liter auf jeden Fall. Und bei den hohen Einläufen ist es auch nochmal so, weil ich das auch gerade mit meiner besten Freundin als Thema hatte, das kann man, also wer das kann, es gibt bestimmt irgendwelche, die Zauberhände haben, aber das ist schon auch eine Sache, wo ich habe das ja letzte Woche kurz erwähnt, dass ich eine Frau mit diätetischen GDM hatte, also mit Gestationsdiabetes in der Schwangerschaft und wo wir einfach um Zustand nach sekundären Kaiserschnitt, dass wir da einfach natürlich jede medizinische Einleitung umgehen wollten und dann haben wir halt wirklich diese hohen Einläufe gemacht. Aber das ist natürlich für eine Hebamme auch ein hoher Zeitaufwand, weil ich war halt jeden Tag da. Klar, ich war jetzt nicht jeden Tag, ich habe den Einlauf gemacht, aber vor dem Einlauf Herztöne hören, dann höre ich immer noch danach einmal Herztöne, ne, wie das Kind auch reagiert. Das ist natürlich auch, das kann halt auch nicht jeder leisten.
Ich würde auch sagen, dieses Einlaufthema, das wird immer noch vollkommen zu Unrecht natürlich, also aus meiner persönlichen Meinung, als so oldschool und zum Glück müssen wir das nicht mehr machen. Also ich habe ja meine Ausbildung gemacht zu einer Zeit, als noch alle Frauen, alle, die in Kreißsaal kamen, alle einen ganz regulären hohen Einlauf gekriegt haben. Das hat man ja früher gemacht, aber damals hatten die Frauen quasi nicht die Wahl. Da kamen die echt in so einen kleinen Kabuff zur sogenannten Vorbereitung vor der Lagerung. Also ne, den Kreißsaal betreten hieß damals Lagerung. Die wurden dann ganz und gar rasiert. Also damals hatten Frauen noch Schamhaare.
Und jetzt auch wieder.
Haben sie, ja, genau. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Alle Schamhaarmoden habe ich in meinen 25 Jahren Berufshebammentätigkeit in Theorie und Praxis sozusagen durch. Und dann kriegten die alle einen hohen Einlauf. Und die wurden aber ja nicht gefragt. Und natürlich sind das beides übergriffige, weil Intimsphären berührende Maßnahmen. Und ne, früher hat man da quasi weder gefackelt, noch die Frauen sozusagen gefragt, ob ihnen das Recht wäre, sondern man hat es einfach gemacht. Und sowas gehört sich natürlich in der Geburtshilfe ganz grundsätzlich nicht. Aber als damals dann hieß, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, ist dann auch so ein bisschen sozusagen die therapeutische Wirkung eines Einlaufes verschwunden, auch aus dem Hebammenwissen, würde ich mal so sagen. Also so, das heißt jetzt nicht, dass jede Frau einen hohen Einlauf braucht, aber dass dieses Tool, wenn es denn indiziert ist, durchaus mal einen hohen Einlauf zu machen, auch wenn es natürlich, also ne, die meisten Menschen haben in ihrem Leben noch nie einen hohen Einlauf bekommen. Und das ist, also wenn ich jetzt sage, so berührende Intimsphäre, also ne, wenn man da so einen Liter Wasser in sein Popoloch reingelaufen kriegt, dann ist das natürlich ein ungewohntes Gefühl und so. Und ich finde das auch wichtig, das zu thematisieren. Aber es geht ja wirklich um den therapeutischen Effekt, ne, dass eine Frau Wehen kriegt, wenn die Induktion von Wehen in irgendeiner Weise indiziert ist. Und dafür ist es ein sehr probates Mittel.
Ja, und vor allen Dingen ist es Wasser. Also es ist jetzt auch nichts. Nee. Ne, es ist halt einfach ein Einlauf. Und wichtig ist halt, wie du das so schön beschrieben hast, die Kommunikation und weil man ja schon so dieses Gefühl hat von so ausgeliefert sein. Ne? Mhm. Also es geht halt einfach sehr gut, diesen Einlauf auch in einer Knie-Ellbogen-Lage zu machen und es ist natürlich einfach da muss schon sehr viel Vertrauen sein, weil das einfach eine sehr ausgelieferte Position ist und deshalb muss man ein bisschen Feingefühl haben, aber ich finde halt, wenn man alle, die das schon mal gemacht haben, das ist auch einfach ein gutes Gefühl. Und für mich ist es immer so das erste Mittel der Wahl, um halt erstmal zu gucken, eine Geburt voranzutreiben, und habe damit einfach immer gute Erfolge. Aber es ist auch hier, ist das wieder in Vergessenheit, glaube ich, auch geraten, weil es ist ja schon aufwendig auch. Also
ja, natürlich.
Es ist aufwendig.
Es braucht Zeit, danach nachruhen, Herztöne hören.
Ja. Ja. Und deshalb ist man darum übergegangen, diese einfachen Klistiers zu nehmen, die sich die Frauen ja auch einfach selber auch verabreichen können. Und das ist aber dann nur der Enddarm. Und das Schöne ist ja wirklich, wenn man dieses lange Darmrohr wenn man den reinschiebt, dass das Wasser ja wirklich einfach richtig schön hochläuft und dann wir den schönen Effekt haben, dass es halt nicht nur der Enddarm ist, sondern wirklich den Darm hochläuft und dann einfach durch diese Peristaltik einfach das Wehen auslöst, Wehen auslösen kann. Und das ist einfach toll. Und nur mit Wasser finde ich immer großartig, was man da für einen großen Effekt haben kann. Mhm. Und es ist einfach auch für viele Frauen sehr angenehm, ne? Weil sich natürlich durch den wachsenden Babybauch, wissen wir ja selber, wenn man immer diese Bilder sieht, wie sich alles wegdrin und natürlich auch der Darm, dass da natürlich einfach nicht so eine starke Bewegung ist, dass das natürlich auch sehr, sehr gut tut. Mhm. Und bei meiner letzten Geburt, da war es auch so, dass ich natürlich sehr früh meine Hebammen gerufen habe, aus der Einsicht natürlich, weil eine sehr weit entfernt wohnt, also 1,5 Stunden ist die Anfahrt und ich immer sehr schnell geboren habe. Und als dann alle vor mir standen, waren halt alle Wehen weg. Na, so wie das so schön ist. Und ich so, oh nein, es tut mir so leid, es war mitten in der Nacht. Und dann haben wir auch erstmal einen Einlauf gemacht, 1/2 Stunde später alles wieder da. So, das ist auch immer so dieser Effekt, wenn ich jetzt zu Hause anbetreue und dann geht man ins Krankenhaus.
Neue Situation.
Neue Situation ist auch mal. Obwohl ich die Einläufe, ich persönlich immer sehr gerne einfach zu Hause schon mache, weil das einfach natürlich die eigene Toilette.
Na klar.
Auch so, ne, also dass man auch Intimsphäre schafft, dass wenn man, weil es einfach auch Geräusche macht, ne, das ist ja auch ein Thema, ne, also es kennt ja jeder, es gibt ja ganz viele Menschen, die auch können, auch einfach, haben keinen Stuhlgang, nur zu Hause.
Oder das erste Mal aufs Klo gehen müssen bei der ersten, beim Date oder so.
Ne,
wenn
man
das erste Mal verknallt ist und das erste Mal kacken müssen in der Wohnung von so, und irgendwie denkst, oh Gott, hoffentlich ist es nicht im Fenster, was ich hoffentlich, Mädchen machen ja keine Geräusche und keine komischen Gerüche und so. Also so, ne, es ist einfach sehr privat und sehr intim. Also ne, zum auf Klo gehen macht man halt üblicherweise die Tür hinter sich zu und es ist sehr im stillen Kämmerlein.
Und ja. Und auch so im Kreiser, wenn ich dann das da mache, dass ich dann einfach auch den Mann rausschicke, dass er an die Luft geht. Und ich gehe auch einfach raus und sage dann immer, dann ja, klingelt es, wenn du fertig bist, dass man einfach wirklich in Ruhe da auch seine Geräusche, weil das sind einfach Geräusche. Und da, das möchte man jetzt ja nicht in so.
Genau, stellt euch einen Liter Wasser vor, der in eurem Darm ist und
gluckert.
Der dann gluckert, blub, 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 und dann mit allem wieder mit rauskommt. So hört sich das eben auch an. Genau, das ist ja im Übrigen, also so dieses Auf-Klo-Gehen-Thema, das kennen wir eben auch, ja, auch aus so diesem, ne, wenn man dann Presswehen hat bei der Geburt, da haben wir, glaube ich, in der allerersten Folge über Geburt und Ekstase ja schon gesprochen. Wie ist das mit Scham in dem Wissen, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen Stuhlgang hat, während das Baby da rauskommt und so. Also das kennen wir Hebammen, dieses Thema, und uns ist da quasi nichts Menschliches fremd. Von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Situationen. Und genau, es ist wichtig, damit feinfühlig umzugehen, aber es ist auch wichtig, das sozusagen als, ja, es zu thematisieren und den Frauen zu signalisieren, das hat hier alles Raum und ich, ne, wir kennen das alles von A bis Z. Es
ist einfach, dass man so, wenn man vielleicht manchmal auch da ankommt und sagt, auch können wir das nicht nochmal probieren, auch selber den, ne, weil wenn jetzt gerade wieder viel zu tun ist, dass man vielleicht selber den Impuls sendet, ach, das wäre eine tolle Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde.
Also viele Hebammen haben so einen Oldschool-Irrigator, heißt übrigens das Ding, gar nicht mehr so, ne? Also das ist ja auch was man.
Aber im Krankenhaus. Wenn du da jetzt einfach, dass man da auch
mal. Ja, ganz hinten im Schrank. Also das wäre mal eine interessante Frage an ihr, euch Kolleginnen daraus im Krankenhaus. Wie oft macht ihr das? Und habt ihr so ein Ding noch? Und wüsstet ihr, in welchem Schrank ganz hinten? Also das wäre jetzt mein Gefühl, dass es das kaum noch gibt, Sissi. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen.
Es machen auf jeden Fall alle, wenn sie die traditionelle Hebammen-Ausbildung gemacht haben nach THK von Barbara Kosfeld. die ich auch vor vielen Jahren gemacht habe. Und dann macht man auf jeden Fall erstmal die ersten 3 Wochen danach nur Einläufe, weil einfach da die alte Hebammenkunst, also wirklich ganz, ganz alt, also ich spreche hier von vielen Jahren zurück, wie sich früher die Hebammen in den Dörfern einfach helfen mussten mit einfachen Mitteln, mit Kräutern, mit Einläufen und so weiter. Und dieses alte Wissen, was ja wirklich sehr gut ist, kombiniert mit einer modernen Medizin, ist einfach toll, und das wird dann halt manchmal immer sehr vergessen, und vor allen Dingen ist es dann halt aufwendig und dafür ist keine Zeit, das ist ja immer das Problem. Aber es ist ein sehr, sehr nützliches Tool und das sollten wir auf jeden Fall, wir Hebammen, nicht vergessen. Aber genau, das nochmal dazu. Und wir hatten eine Sache, glaube ich, auch letzte Woche nicht.
Darf ich ganz kurz dich einmal unterbrechen?
Nein.
Weil ich das so altes Wissen in neuem Gewand so spannend ist. Und ein Tool, was in dem neuen Gewand, in dem es dann auch gefragt wurde, wieder populär geworden ist, ist die sogenannte Luven-Diät. Das alte Wissen ist nämlich Fasten. Und als man das alles noch nicht zur Verfügung hatte, über das wir letztes Mal gesprochen haben, sprich ordentlich Hormone, musste man sich ja irgendwas ausdenken. Und man wusste natürlich nicht, was daran wirkt jetzt. Also viele Dinge, die man sozusagen weiß, hat man ja einfach gemacht aus Erfahrung. Man hatte ja noch keine wissenschaftliche Arbeit im heutigen Sinne. Und die Erfahrung war einfach, wenn Frauen fasten, scheint da irgendwas zu passieren, dass Hormone davon beeinflusst werden. Und konkret heutzutage ist das eben das Wissen um den Zusammenhang von Insulin, Cortisol und Prostaglandin. Und das ist sozusagen das neue Gewand, heißt Luven-Diät. Und die Luven-Diät bedeutet, dass man in den Wochen vor der Geburt, so ab der 36. Woche in der klassischen Form, eben keine kurzkettigen Kohlenhydrate mehr essen soll. Und das ist sozusagen eine Art Fasten, also wenn man so will, das Kohlenhydratfasten, was mittlerweile so ungefähr in jedem dritten Geburtsvorbereitungskurs gefragt wird hier, was ist mit der Luven-Diät? Und ich habe gehört, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, nah an der Geburt. Was hältst du davon, Sissi?
Also der Ansatz ist auf jeden Fall total verständlich, also, und finde ich auch gut. Aber ich bin ja immer so ein Freund von, also Leute, die das immer dann einfach so krass machen, das ist so... Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es immer hundertprozentig funktioniert, ne? Also ich glaube, alle diese Punkte, die man macht, ist es ein Zusammenspiel. Generell ist natürlich auf jeden Fall ein ausgeglichener Insulinwert, der nicht immer von oben nach unten plumpst, super. Und natürlich für die ganze Ausschüttung der Hormone, wie du es gerade beschrieben hast, super. Aber ich glaube, wenn man in Ausnahmen dann auch nochmal ein Stück Geburtstagskuchen isst, weil dann da gerade der Geburtstag eurer ersten Tochter ist oder eurer besten Freundin.
Oh, na gut, da wollen wir mal nicht so sein.
Nein, aber so, weißt du, so, ich finde immer dieses
natürlich.
Ganze, ich finde den Ansatz gut, und dass man generell darauf achten sollte, dass man jetzt nicht 3 Snickers am Tag isst, auch in der kompletten Schwangerschaft, und dass man halt, wie gesagt, diese kurzlebigen Kohlenhydrate meidet. Das finde ich super. Aber mir ist ganz wichtig, dass der Spaß nicht ganz vorbei ist. Also das ist immer
also
so
mein. Also es ist mit Sicherheit die unpopulärste Maßnahme, die man sich überhaupt vorstellen kann. Kommt direkt hinter dem ohne Einlauf. Was man Frauen sagen kann am Ende der Schwangerschaft. Ja, so hier, so übrigens, ne, Kohlenhydrate ist jetzt nicht mehr. Also nichts mit den Dingen, die einfach häufig in der Schwangerschaft, wonach man ein richtiges Craving hat, ne, morgens ein geiles Croissant essen und so. Aber vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also es geht genau darum, was du eben gesagt hast, Sissi, nämlich um eine volatile, also schwankende Insulinkurve. Und offenbar ist es eben so, dass hohe Blutzuckerspitzen dazu führen, dass die Prostaglandinrezeptoren, von denen wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, dass die dann eben nicht so gut gebaut werden können. Und die werden ja gebaut in diesen letzten 4 Wochen der Schwangerschaft. Und eine stabile und eine eher niedrige Insulinkurve, die trägt dazu bei, dass das gut vonstatten gehen kann. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und was macht eine volatile Insulin- und Blutzuckerkurve? Kurzkettige Kohlenhydrate. Man isst die, ne, geht schnell ins Blut. Ihr habt ein schnelles Anfluten von Glucose in eurem Blutspiegel. Das heißt, es braucht eine schnelle Insulinantwort. Also auch spiket das Insulin so richtig nach oben. Und dann krach geht das dann eine halbe Stunde später wieder ordentlich in den Keller. So, und dieses Muster, dieses Zackeln, was man ja auch merkt, dass man leicht unterzuckert zum Beispiel, ist schon ein Zeichen für eine bisschen gestörte Glukosetoleranz oder Insulinresistenz, kann es sein. Das ist eben für die Prostaglandinrezeptoren nicht förderlich. Und der Frank Louven, deshalb heißt das so, Professor an der Uni, also Chefarzt an der Uni in Frankfurt, der hat sozusagen diesem Mechanismus, irgendwas ist da mit dem Fasten und dem Ingangkommen von Geburt, sozusagen forschend so ein bisschen Gestalt verliehen. Und dann hat man das plötzlich in allen Modiforen Louven-Diät genannt. Wenn man Professor Louven, der ist ja auch auf Vorträgen und Kongressen und so immer ordentlich unterwegs und sitzt in den ganzen Leitlinienkommissionen und so, wenn man den darauf anspricht, dann sagt er ja mal, ja, Louven-Diät, das ist ja keine Diät. Also er tut dann so ein bisschen so, kokettiert damit so ein bisschen rum, dass ja sein Name dafür verwendet wird, dass er das ja so gar nicht, also in seinem Sinne ist und so, was natürlich immer so ein bisschen witzig ist, aber dass er sozusagen sagt, das ist keine Diät, sondern es ist gesunde Ernährung. Das Weglassen von kurzkettigen Kohlenhydraten, das wissen wir ja alle. Also wir wissen ja alle, was gesunde Ernährung ist. Und kurzkettige Kohlenhydrate, Weißmehl und Zucker, um das ganz klar zu benennen, dass das nicht gesund ist, als Grundlage einer Ernährung, das weiß ja jeder. Aber daran scheitert gesunde Ernährung ja nie, dass man nicht weiß, wie es besser wäre.
Das meine ich halt damit, dass man halt generell das schon in der kompletten Schwangerschaft natürlich machen sollte.
Genau, wir ändern die Empfehlung auf Louven-Diät ab der 6. Schwangerschaft.
Ja.
In
einer idealen Welt. Aber dass das Leben natürlich manchmal ein bisschen anders spielt, ist natürlich klar. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen generell auch mit vielen anderen Dingen so, dass man so einen gesunden Mittelweg finden sollte. Also ich hatte das jetzt bei einer Frau mit dem Schwangerschaftsdiabetes, die das ganz, ganz toll gemacht. Und das hat auf jeden Fall was gebracht, dass sie sich so sehr an ihre Diät in dem Sinne, aber sie hat einfach ihren Lebensstandard umgestellt und hat für sich da einfach einen guten Weg gefunden. Das Kind war kleiner. Wie gesagt, wir hatten eine spontane Geburt jetzt. Also es ist wirklich, hat auch was gebracht. Aber das muss man natürlich auch immer alles sehr individuell entscheiden, wie mit allen Dingen. Und das heißt nicht, dass ihr euch jetzt, wenn ihr dann mal das Stück Cheesecake essen möchtet, dass dann sofort alles ins Wasser fällt mit eurer Geburt. Guten Appetit.
Ja.
Und dann könnten wir ja auch noch mal kurz über die Datteln reden, weil das ist ja auch mein liebster Instagram. Also ich meine, wer gerne Datteln isst, der soll bitte gerne Datteln essen. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Aber diese Studie oder dieses, was da in diesen ganzen Mami-Blogs und was auch immer, das ist eine Studie, die, also ich würde mal sagen, es waren irgendwie 60 Frauen, das ist gar nicht so aussagekräftig, waren viele Zweitgebärende darunter und die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass ihr, wenn ihr dann, wie viele Wochen so vorher sollte man das auch?
Genau, also es geht interessanterweise bei all diesen geburtsvorbereitenden Maßnahmen tatsächlich immer um recht ähnliches Zeitfenster, so ab der 36. Woche. Und ja, nicht von ungefähr. Da werden eben diese Rezeptoren ausgebildet. Die Geburt beginnt, wenn man so will, schon in der 36. Woche, ne, im Verborgenen. Die Avocado reift, genau darüber haben wir in der letzten Folge euch ja alles erzählt, was wir darüber wissen. Und diese Dattelstudie, der Spaß ist halber, wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes sehr gerne. Sissi rollt
schon die Augen.
Ich fand die zumindest interessant in der Weise, dass, also es, du hast total recht, also ne, vom Evidenzlevel her ist eine niedrige Fallzahl. Es ist, man kann die natürlich in dieser Weise nicht verblinden, die Studie, weil die Frauen wissen, ob sie Datteln gegessen haben oder nicht. Aber sie kamen mit einem signifikant größeren Muttermund in der Klinik an, hatten häufiger noch eine intakte Fruchtblase, brauchten weniger Oxytocin statistisch. Aber natürlich kann man bei einer Fallzahl von, ich glaube es waren 90 Frauen, da jetzt nicht allzu viel von ableiten. Und dennoch ist es ein interessantes Phänomen. Und wenn man dann irgendwie sagen kann, dann esst halt, also es ging um 6 Datteln, 75 Gramm oder irgendwie sowas. Datteln, das sind ungefähr 6 Stück. Wenn die euch schmecken und jetzt in der herbstlichen Zeit, wo die ja dann irgendwie auch wieder Saison haben, dann esst die doch. Aber
gar nicht süß.
Das ist eben der Punkt. Ganz viele Frauen, die dann ne, schlau und gerade das mit der Louven-Diät verstanden haben, niedriger glykämischer Index und so. Datteln haben natürlich massiv hohen glykämischen Index von wahrscheinlich 120 oder so. Und natürlich widerspricht sich das. Also Frauen dann ganz schlau, so, ah, aber das widerspricht sich doch. Ja, in der Tat. Und so ist Wissenschaft. Wissenschaft widerspricht sich tatsächlich häufig. Und bloß weil das eine stimmt, heißt das nicht, dass das andere falsch sein muss und umgekehrt. Es gibt eben viele Dinge, die wir dahinter gar nicht verstehen. Also wir wissen nicht, warum denn irgendwas in der Dattel da offenbar drin ist, was möglicherweise einen Effekt hat. Genauso wie wir das bei Himbeerblättern nicht wissen, auch so ein traditionelles Zeugs, wo es überhaupt keine Evidenz für gibt. Und wenn wir das jetzt hier alles anfangen aufzuzählen, dann heißt das eben überhaupt nicht, ihr sollt das alles machen. Ne? Und jetzt irgendwie Datteln essen, gleichzeitig aber Luven-Diät, kannweise Himbeerblättertee trinken und euch dann noch zur Akupunktur anmelden und so, als würde man nur dann vernünftig ein Kind kriegen. Unser Ansinnen ist es immer, euch zu vermitteln, Frauen können Kinder kriegen, Punkt. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und dann kann man ja, wenn man dann sowas liest und sich umhört, gibt es nicht doch irgendwas, was könnte ich denn tun? Dieser Gedanke ist ja auch sehr attraktiv und ja vielleicht auch wichtig im Sinne von Selbstfürsorge oder was weiß ich, ne? Was kann ich denn vielleicht im Vorwege tun, um es gut einzufädeln, um die Geburt möglichst einen günstigen Verlauf nehmen zu lassen und so. Und da kann das ja auch alles dazu beitragen, auch in ritualisierter Weise, ne, sich eine Kanne Tee zu machen und dazu ein paar Datteln zu knabbern und sich da aufs Sofa zurückzuziehen und das ein bisschen zu zelebrieren. Ne, das ist ja auch wichtig, sowas. Aber ne, so jetzt die Frage, was jetzt wissenschaftlich wie viele Prozentpunkte bringt, das könnt ihr mal dann schön vergessen. Also es geht dann um andere Dinge und auch wieder um Dinge zwischen Himmel und Erde und warum dir eine Frau mit oder ohne Akupunktur schnell oder langsam geboren hat. Man weiß nie, wie wäre es anders gewesen. Und Tatsache ist, dass dieses ganze Gebären können oder die Geburt einem geschenkt. Es ist ja eben nicht nichts, was man vermag, sondern was auch viel Schicksal ist. Und man einfach sagen kann, ja, das ist nicht gerecht verteilt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, also zu unserem eigentlichen Thema, als wenn das jetzt die zweite Folge ist von
Geburtseinleitung. Genau, haken wir das jetzt mal ab. Also wir
Nee. Wir müssen halt schon noch eine Sache besprechen, die wir jetzt, ja, Tee dahingestellt, aber Akupunktur finde ich und du akupunktierst selber, hast heute auch wieder deine Sprechstunde. Und das finde ich schon gut, wenn wir das die geburtsvorbereitende Akupunktur nochmal anbieten. Also mit erklären. Ich habe zum Beispiel nie Geburtsvorbereitungen angetrunken. Bei mir hapert es aber immer am Zeitfaktor. Mhm.
Genau, sowas bei mir auch. Beim ersten Kind habe ich dann irgendwie gesagt, ach nee, und Quatsch, und ich brauche das auch nicht und so. Und ich habe dann aber in der 38. Woche habe ich dann kalte Füße gekriegt. Da habe ich dann gedacht, so, oh, ist mein erstes Kind und wer weiß, und ich will nicht wegen einer PDA und einem protrahierten Verlauf umziehen müssen in die Klinik. Und dann habe ich irgendwie zwei Sitzungen oder so, habe ich dann noch gemacht.
Das hat jetzt die PDA weggemacht.
Schon nicht. Aber so, ne, das war dann im Vorwege, genau, wenn ich so die Sachen messe daran, was habe ich selber gemacht. Also mit diesem ganzen Daddelgedöns und Luven-Diät, das gab es damals ja auch alles zum Glück noch gar nicht. Aber ich kann das voll nachvollziehen. Man hat da ja echt tagesfüllendes Programm.
Aber vielleicht kann ich das jetzt machen, während wir Podcast aufnehmen, kriege ich Akupunkturnadeln gesetzt.
Das nee, du brauchst doch keine. Na, viel Gebären. Würde ich, also das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Da rufen mich ja ganz viele an, ne, die sagen, oh, ich war zweimal bei dir zur Akupunktur.
Doch, ich hätte gerne so ein Beruf.
Ja, na klar.
Ne? Also ich möchte jetzt keine, dass es schneller geht, sondern genau. Ich hätte eher die Nadeln. Champagnerpunkt.
Also ja, genau, häufig ist es ja auch so, never change a winning team, so, ne? Ich habe das jetzt bei zwei Kindern gehabt und es war immer so toll und dann möchte ich das beim dritten, aber dann nadel ich eben andere Punkte.
Ja.
Ganz genau, da geht es nicht um irgendeinen beschleunigenden Faktor, als sei time is cash, als würde es darum gehen, dass eine Geburt in XY Stunden abläuft. Also auch darüber haben wir auch schon mal gesprochen, glaube ich, ne, dass es eben nicht so ist, dass eine kürzere Geburt, eine leichtere Geburt immer ist. Überhaupt nicht. Mhm. Ne? Es braucht einfach die Zeit, die es braucht. Und Zeit ist eben auch wichtig. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber kannst du nochmal zwei Sätze zu deiner geburtsvorbereitenden Akupunktur sagen jetzt für unsere Hörerinnen? Das finde ich, glaube ich, wichtig, weil beim ersten, also ich schicke ja sehr, sehr viele Frauen in deine Sprechstunde. Und erstes und zweites Kind finde ich schon immer...
Ja, also ich bin tatsächlich beeindruckt worden durch das Real Life. Ich habe genauso, wie ich auf vieles erstmal reagiere, als die Akupunktur aufkam, dass ich erstmal gedacht, oh, was ist denn das jetzt schon wieder für neumodischer Kram? Und jetzt müssen sich Frauen auch noch Nadeln pieken lassen oder was so. Und das war 1998 oder sowas. Und dann tauchten aber dann irgendwann die ersten Frauen, also es wurde diese Mannheimer Studie, die auch dann immer wieder zitiert wird, die wurde halt damals in unseren ganzen Fachblättern veröffentlicht und da stand halt Akupunktur voll super so. Und dann tauchten aber die ersten Frauen im Kreißsaal auf und habe ich gedacht, ach guck, schon wieder eine, die hat sich nadeln lassen, kann Zufall sein, so. Und dann mehrte sich das irgendwie und habe ich gedacht, ach, irgendwelche Tools sich aneignen und Sachen lernen, finde ich ja eh immer spannend. Und habe ich diese Akupunkturausbildung gemacht. Und ja, also kann sagen, das ist ja immer mit dieser anekdotischen Evidenz so schwierig. Aber ich glaube, es gehört, auch nach dem, was die Studienlage hergibt, zu den, naja, mit irgendeiner Evidenz belegten Dingen, sagen wir mal so. Also da ist was dran. Das ist nicht nur meine Privatmeinung, sondern das sagen ja die offenbaren Zahlen. Und ja, man akupunktiert Frauen, das sind alles unspektakuläre Punkte an den Unterschenkeln, wo man einfach nur die Hose ein bisschen hochkrempeln muss. Einmal in der Woche, ab der 36. Schwangerschaftswoche. Einmal in der Woche hat man da so eine Sitzung, 20 Minuten liegen die Nadeln und dann kommen die da wieder raus. Ich mache das hier in Berlin so, in so einer kleinen, auch Corona-bedingt noch ein bisschen kleineren Runde von 5-6 Frauen. Und während die Nadeln bei allen Frauen liegen, also ich gehe dann so einmal rein rum, ist das eben auch ein Raum für Fragen stellen und Austausch, also den ich auch immer sehr genieße. Und viele von euch treffe ich da dann auch immer mal. Das ist immer ganz nett, wenn man dann diesen Raum auch noch nutzt, so ein bisschen für den Austausch untereinander, der heute im Moment wegen Corona ja auch so wenig stattfindet. Das ist oft das einzige Moment, wo Frauen sich untereinander noch treffen. Gibt kein Schwangeren-Yoga im Moment wirklich, gibt kein Schwangeren-Schwimmen wirklich, gibt auch nicht so richtig Geburtsvorbereitung. Und das ist irgendwie so meine kleine Insel. Gerade.
Also wer in Berlin ist, ne, der hat da...
Oh Gott, bloß nicht, jetzt habe ich schon wieder was gesagt. Also ihr seid alle natürlich herzlich willkommen, aber ich habe natürlich auch nur endlich
Plätze. Es gibt nur wenige Plätze und ich belege schon einige.
Genau, Sissi schickt mir immer ihre Frauen. Christiane schickt mir auch immer
ja, ganz genau, viele Frauen. Ja, also genau, schon ist es wieder voll. Also ja, das war nochmal einfach so ein kurzer Überblick und Nachtrag zur letzten Hebammsalon-Folge. Wir haben heute auch noch ein anderes Thema mit euch. Kriegen wir auch immer wieder sehr viele Nachrichten zu. Ich hatte in den letzten Tagen bei Instagram auch so eine kleine Reihe zum Thema Wochenbett gestartet bei Frauen, die ich gerade aktuell betreue, die mir netterweise schöne Fotos zur Verfügung gestellt haben. Ich finde, es sind authentische Fotos.
Nur nicht zu schöne Fotos bitte auf Instagram.
Genau. Oh. Meine Frauen lagen alle im Bett und waren im Nachthemd oder nackt und haben gutes Essen ans Bett geliefert bekommen. So stelle ich mir das vor. Und unser heutiges Thema ist es halt, weil das erste Wochenbett haben wir ja schon mal besprochen, ist ja einfach noch ein bisschen einfacher zu organisieren, weil da noch keine Geschwisterkinder sind. Und deshalb haben wir gedacht, dass wir uns heute nochmal in dieser Folge widmen, wie ein Wochenbett, was wir euch vielleicht noch für Anregungen und Tipps geben können, wie sich ein Wochenbett gestaltet, wenn dann da schon eins oder zwei oder wie bei mir jetzt auch drei Geschwisterkinder da sind, weil das ist natürlich auch für mich für das vierte Wochenbett auch nochmal ein großes Thema, wie man das gut organisiert und dass man trotzdem Erholung und Regeneration bekommt, die so wichtig ist, auch beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Kind.
Was ich ja immer ganz spannend finde beim ersten Kind, sozusagen, ne, weil du sagtest, das ist einfacher zu organisieren, da ist so oft der Haken, die Leute rechnen da nicht mit, trotzdem sie überall hören, hey, ne, und das ist total wichtig und dass man nur im Bett und gut vorbereiten und so, ja, ist es dann ja immer. Und dann, wenn man dann erneut schwanger wird und ein zweites Kind bekommt, dann ist es so, okay, das haben wir also verstanden. Und dann ist gleich die nächste Hürde, aber jetzt ist da ja schon ein Kind und da hopst ein Dreijähriger munter da irgendwie auf der Matratze rum. Wie geht denn dann ein Wochenbett? Und aus ja, dieser Frage oder diesen Themen wollten wir uns heute so ein bisschen ausführlicher widmen.
Genau, das ist das, was ich den Erstgebärenden immer sage, dass sie einfach das so schön genießen können, weil im zweiten Wochenbett ist halt der Partner oder eure Partnerin halt mit den anderen Kind oder Kindern beschäftigt. Und deshalb ist es beim ersten Mal halt so dieses Dreier-Sein, auch so, dass der Partner, Partnerin einfach viel mit im Bett liegen kann. Das ist natürlich im zweiten Wochenbett anstrengender. Und da muss man halt wirklich genau organisieren. Und ich kann, Karin und ich, werden euch jetzt keine großen Geheimnisse erzählen. Wir werden euch nur erzählen, dass die Organisation alles ist. Und diese Organisation sollte deutlich vor eurem Wochenbettstart finden und vor allen Dingen auch die Sensibilisierung eures Umfeldes, was Wochenbett bedeutet. Weil auch immer wieder, ich meine, ich habe immer das Gefühl, wir sind beide sehr große Wochenbett-Apostel, würde ich uns nennen, dass ich das schon so oft rede und immer denke, also das muss ja jetzt jeder von mir wissen und mir immer die Leute sagen, das kann nicht oft genug gesagt werden. Also dass wir jetzt nicht dann den Frauen nicht gönnen, dass sie nicht rausgehen sollen. Da habe ich auch immer das Gefühl, so wenn ich immer höre, so, naja, du bist so streng und so, es hat nichts mit streng zu tun, sondern einfach eher was mit Beschützen zu tun, einfach diesen Raum zu schaffen, damit ihr euch regenerieren könnt.
Absolut. Also ich finde das ja immer wieder spannend, wer kümmert sich um die Organisation des Wochenbettes. Überraschung, Überraschung, es sind in erster Linie die Frauen. Und das könnt ihr in unserer Mental Load-Folge ja auch nochmal irgendwie nachhören, dass es spätestens, wenn ein zweites Kind kommt, einfach dann auch interessantes Thema. Ne? Ich will jetzt gar nicht auf die Debatte in der letzten Woche wieder eingehen mit dem Spiegeltitel. Hast du den gesehen? Also wo es eben sozusagen um Mental Load ging.
Ja, stimmt.
Und dann eben das antifeministische Wort Maternal Gatekeeping. Also ne, die Frauen, die reißen ja ihren Männern alles weg. So, ne? Die armen Männer, die kriegen ja keinen Fuß in die Tür. Und so, die würden ja gerne, aber die Frauen lassen sie nicht und so. Ganz schlimme Diskussion. Aber an dieser Stelle ist das auch nochmal was, wo man spätestens über dieses Phänomen stolpert und wo es da auch nochmal wichtig ist, dass ihr da so ein bisschen gemeinsam guckt, welche Aufgaben können einfach wie und gut verteilt werden, sodass ihr abgeben könnt, dass ihr euch kümmern müsst. Ne, dass ihr zum Beispiel diejenigen seid, die wissen, ah, da ist Schwimmkurs und da ist dies und da ist das, dass es dann nicht darauf ankommt, dass es euch im Wochenbett dann auch nochmal rechtzeitig einfällt und wo sind die Schwimmflügelchen und wo ist das alles und so, sondern dass das einfach gut organisiert ist. Das meinen wir ausdrücklich mit. Also dieses ne, Mental Load-Ding, das ist dann, finde ich, ganz zentraler Punkt bei der Organisation eines späteren Wochenbettes.
Wann plane ich mein Wochenbett? Das sollte schon wirklich früh geschehen. Also ich würde schon mal sagen, dass man sich auf jeden Fall ab der 25. Woche darüber Gedanken machen kann. Gerade wenn ihr vielleicht auch zwei, also ich hatte das selber. Ich habe die Erfahrung gemacht mit zwei Kindern unter zwei. Gerade wenn es da um Betreuung auch geht. Das Geschwisterkind sollte natürlich nicht erst, wenn das Baby da ist, an eine weitere Person, falls ihr jetzt auch noch außer Familie sozusagen andere externe Leute, einen Babysitter mit einbezieht, sollte das natürlich jetzt nicht eine Woche vor der Geburt stattfinden, sondern es sollte eine, ja, also es sollte eine Eingewöhnung geben, wo man dann halt auch schon mal übt, dass der Babysitter das Kind aus der Kita abholt oder wenn es noch nicht in der Kita ist, dass es Vormittage gibt und Nachmittage gibt, wo halt eine fremde Person aufpasst oder aber auch mit der Familie. Ne? Das ist natürlich auch so, wenn das Dorf nicht in der Stadt wohnt, dass man halt guckt, dass es trotzdem irgendwie Regelmäßigkeit geht, dass sie sich aneinander gewöhnen. Weil wenn man das so ad hoc macht, ist es natürlich für die Geschwisterkinder oder fürs Geschwisterkind einfach eine schwierige Situation. Und deshalb merkt ihr, wenn ihr, und es gibt viele Paare, die einfach sehr schnell auch die nächste Schwangerschaft haben, was ja auch wunderschön ist. Aber das ist natürlich was anderes, ob man jetzt ein anderthalbjähriges hat oder einen sechsjährigen. Ne? Also da gibt es dann wieder andere Konflikte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aus Erfahrung, was den Eifersucht, finde ich die anderthalbjährigen wesentlich entspannter immer und einfacher zu handeln als die Dreijährigen. Ist so meine Erfahrung, weil die natürlich einfach dann schon wieder viel, viel mehr verstehen und auch mehr einfordern. Die anderthalbjährigen oder auch einjährigen manchmal, ist ja je nachdem wie, die sind immer noch so, die können das ja noch nicht so beschreiben und sind irgendwie einfacher, ne? Die muss man halt eher so ein bisschen zurückhalten, weil sie natürlich mit ihrer ganzen, wie sie mit dem Baby umgehen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ich in den unterschiedlichen Wochenbetten, die ich begleiten darf, gemacht habe, dass es, glaube ich, immer so 3-4-Jährige doch immer ein bisschen schwerer trifft, als wenn sie dann ein Geschwisterchen kriegen, als die ganz kleinere. Ne?
Ja, also das, was du jetzt gerade ansprichst, beide Aspekte sind in meinen mehrgebärenden Kursen tatsächlich, vor Corona gab es die und ich habe die immer sehr geliebt. Da geht es meistens eben um ganz andere Dinge. Also das ist ein Geburtsvorbereitungskurs für Mehrgebärende. Ja, so. Und Geburtsvorbereitung ne, im ganzheitlichen Sinne natürlich heißt ja auch Wochenbettvorbereitung. Und den meisten Müttern, da ist dann so, ja, Geburt ist irgendwie klar. Also so natürlich auch nicht. Ne? Viele haben dann auch echt nochmal zu knabbern und fragen sich, warum war das beim ersten Kind so und so und so. Aber wenn es dann darum geht, okay, wie geht es denn dann weiter? Dann sind die Zweit- und Drittgebärenden immer bei ihren Kindern und gar nicht so sehr bei sich. Also so im Sinne von Wochenbett, ja, ich komme schon klar, aber für mein Kind ist das doch total, wie kriege ich das denn hin, dass es fein ist irgendwie? Weil diese Vorstellung, man kriegt noch ein Baby und man hat ja das Erstgeborene sozusagen, ist ja irgendwie immer noch, egal wie alt es ist, letztlich auch wenn es 5 ist, immer noch dein Baby so und dann kriegst du noch ein Baby und allein die Vorstellung so, oha, ich liebe natürlich auch mein ungeborenes Baby und wenn es dann rausgekommen ist, dann liebe ich das natürlich auch sofort, aber dieses große erste Kind, das hat ja schon auch diesen Vorsprung. Und dass man irgendwie sich da auch als Mutter so ambivalent fühlt, vielleicht in diesem eher theoretischen Zugang, wie mache ich das denn mit meiner Zuwendung und meiner Liebe? Also ich liebe mein erstes Kind ja schon so doll, da ist bestimmt auch Platz für ein zweites, aber irgendwie, damit muss man auch erstmal klarkommen. Also und das finde ich wichtig, das anzugucken, weil daraus speist sich natürlich auch dieses Gefühl von, oha, was muss ich tun, damit es okay ist für mein zweites Kind? Also wie kann ich als Mutter eben auch meinem großen Kind gerecht werden, in dem Wissen, dass das kleine Baby nonstop an meinem Busen hängt und ganz bedürftig irgendwie noch ist und der körperliche auch mich braucht und so. Und wie ist das mit dem zweiten Thema? Riesenrespektthema in meinen mehrgebenden Kursen, Riesenrespektthema, Eifersucht. So, und das finde ich immer ganz interessant, weil das im Vorwege häufig, ich will nicht sagen problematisiert wird, aber so ein riesen Thema ist zumindest und dann in der Realität oft zumindest anders ist, ich will gar nicht sagen viel kleiner ist, aber sich irgendwie anders äußert, als man sich das vorgestellt hat. Oder? Also so diese Szenarien von das große Kind ist eifersüchtig und haut dann das kleine Baby oder sowas, das gibt's ja irgendwie so gut wie gar nicht. Gibt es manchmal aber auch, also ohne das jetzt irgendwie, ne, gibt's gar nicht. Aber ich finde es so wichtig und glaube, das liegt auch daran, dass wir heutzutage so anders mit den großen Kindern und ihren Bedürfnissen auch umgehen. Also ich kann mich nicht erinnern, weil mein Bruder ein Jahr nur kleiner ist als ich. Aber ich glaube schon, dass es damals einfach ganz anders war, dass so diese Gefühle von Eifersucht, ich mag dieses Wort schon gar nicht. Auch schon in Liebesbeziehungen finde ich das Wort Eifersucht irgendwie komisch. Es bedeutet ja ein Gefühl von Verlust oder von Verlustangst oder von einem bedürftigen Gefühl heraus, einem defizitären, bedürftigen Gefühl. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein kleines Kind kriegt ein Geschwisterkind, dass man dann nicht damit loslegt, dem das verkaufen zu wollen, als sei es die tollste Sache der Welt. Oder als sei es nicht legitim, dazu Gefühle zu haben, die eben auch mit diesem Verlustgefühl oder mit diesem Defizit an was auch immer zu tun hat. Also es ist ja in der erwachsenen Beziehungsliebe, wenn man jetzt mal beim Wort Eifersucht bleibt, genauso. So dieser Satz, Schatz, es hat auch nichts mit dir zu tun und es ist nicht so, wie es aussieht, hilft der bei Eifersucht überhaupt nicht. Aber mit unseren Kindern gehen wir kurioserweise auch so um. Sagen, ach Schatz, irgendwie das Baby ist doch voll süß und du kannst bald voll gut mit ihm spielen und so. Das holt ein Kind ja nicht in seinem Gefühl ab.
Ich glaube einfach, dass wenn man Kinder schon frühzeitig mit einbezieht, auch in die Schwangerschaft, ne? Also was da passiert, wie das generell diese ganze Aufklärung und auch in jeder Altersstufe einfach gerecht, ne? Also ich meine, anderthalbjährigen den nimmst du anders mit als einen 3-, 4-, 5-jährigen, aber ich finde schon, dass das nicht so parallel läuft, sondern dass man da einfach schon sehr, sehr viel mit einbezieht und erklärt und auch erzählt, wie das bei dir war und dass du auch im Bauch warst und das, was weiß ich, gestillt oder auch die Flasche oder wie auch immer, aber diese Sachen so, dieses Einbeziehen mit der Kinder, auch in Termine, ich meine, ich weiß, das ist jetzt wieder diese Wunschvorstellung, ich meine, in Corona-Zeiten war das ja alles ein bisschen anders, wurde ja, ne, also ich habe zum ersten Mal meine großen Kinder jetzt bei den Geschwisterkindern vom großen Ultraschall mitgehabt, ne, fand ich auch total schade, weil das war auch mal so ein echtes Event, ne? Also das fanden die jetzt auch total blöd, aber nun gut, aber so Hebammentermine mit einzubringen. Und ich sehe mich auch als Hebamme, also aus meinem beruflichen Aspekt immer so, finde ich das auch total wichtig, die anderen Familienmitglieder mit einzubeziehen. Also nicht nur den Partner, sondern auch die Geschwisterkinder. Deshalb finde ich auch es gut, dass ich mal an Tagen komme, wo die halt einfach da sind, ne? Dass sie auch wissen, wer ich bin, weil wenn man dann jeden Tag kommt und so. Und ich glaube, je mehr man auch da schon ansetzt und auch mit erklärt, desto einfacher wird. Das heißt nicht, dass es dann easy wird oder so. Aber ich glaube, dieses Einbeziehen von Kindern ist so super wichtig und nicht immer dieses Trennen. Ich habe immer das Gefühl, oft wird auch einfach so getrennt. Und das erlebe ich in den Familien, wo das eher so alles miteinander passiert, immer als wesentlich entspannter, als wenn man immer alles versucht, so jedem so, also auch so dieses, wenn du mehrere Kinder hast, kannst du auch nicht, dann ist es Quality Time natürlich wichtig, auch mal für das einzelne Kind, aber das muss auch nicht immer mehrere Stunden sein, das kommt auf Momente an, ne? Weil du kannst dich einfach als Mutter nicht 10 teilen Und das betrifft jetzt nicht das frühe Wochenbett, weil da geht es natürlich erstmal darum, dass ihr auch wieder zu Kräften kommt, aber auch gerade für die Zeit danach, dass sich viele Frauen, viele Mütter sehr unter Druck setzen, immer dieses so, ich muss jetzt aber genau diese Zeit. Das ist natürlich toll und es ist auch mal toll, wenn man das mal einen Tag hat, aber es kommt auf die kleinen Momente an. Und ich glaube nicht, ist mein Gefühl mit mehr Kindern, dass sich jetzt, dass sich einer weniger abgeholt fühlt, weil es gibt Momente, wo ich auch nur mit dem einen Größten, der immer früh aufsteht, schon am Frühstückstisch sitze und wir haben halt auch nur eine Viertelstunde, aber können mal in Ruhe reden. Und das ist dann auch eine Quality Time, obwohl ich jetzt nicht mehr explizit einen Tag für meinen Sohn freigenommen habe, wo ich was mit ihm mache. Also ich glaube, dass man sich so ein bisschen fokussiert auf die kleinen Dinge und dieses ganze Miteinander einfach mehr kommuniziert und dann fühlen sich Kinder immer viel, viel abgeholter. Und wir merken ja, also Aufklärung und Offenheit ist da am besten und auch über seine Gefühle halt zu sprechen, immer in der Altersgruppe entsprechend natürlich.
Voll.
Aber das macht dieses ganze Konstrukt einfacher.
Und ich finde auch dieses Nicht-Bewerten von Gefühlen so wichtig. Also, dass es eben nicht gute und nicht so gute Gefühle gibt oder sowas, ne? So nach dem Motto, sei mal schön lieb zu deinem kleinen Bruder, mach mal Ei. Also, keiner von euch würde jetzt auf die Idee kommen, aber so im Kleinen, dann eben schon so vielleicht, ne? Dass dann irgendwie Babys ja einfach sehr bedürftig sind, so, und so ein dreijähriges Kind sich natürlich in gewissen Situationen, wo er selber bedürftig ist, das irgendwie nicht, also Geduld haben, warten können und so, das sind einfach Konzepte, die auch einem zwei- oder dreijährigen Kind noch nicht zur Verfügung stehen und die reagieren dann einfach auf eine andere Weise, also die weinen ja nicht still und so, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ne, dein Herz ist gebrochen, sondern die werden dann vielleicht fordernder in ihren Bedürfnissen oder, ne, also so dieses, die Autonomiephase heißt es ja heutzutage, ein bisschen respektvoller zumindest als Trotzphase, aber ein Dreijähriger, der will dann, weiß ich nicht, morgens dann auf dem Weg in die Kita seinen Gummistiefel nicht mehr anziehen oder will irgendwie die Vespa-Dose nicht mitnehmen oder will nur Gummistiefel, also whatsoever, und die Banane ist am falschen Ende durchgeschnitten worden oder was auch immer, ne, also so, wo man ja jetzt gar nicht das in Beziehung bringen würde, so, aha, das ist jetzt wegen dem Baby, aber einfach zu verstehen, dass kleine Kinder ja in verschiedenen Belangen echt kleine Spießer, sage ich jetzt mal, sind, also die brauchen ja ganz viel Struktur und dass so viel Unruhe in deren Leben gekommen ist, dass da jetzt so ein Baby ist. Das muss so ein Kind, also das weiß es ja theoretisch, guckt mit euch irgendwie tolle Bücher an, wie da ein Baby aus Mamas Bauch kommt, irgendwie Monate vorher schon, und das ist auch super, aber was es mit dem Kind zu tun hat wirklich, also mit der inneren Welt des Kindes, das merkt es ja dann erst, wenn es soweit ist, ne, wenn da wirklich ein Baby ist.
Und wenn es nicht mehr weggeht.
Und wenn es nicht mehr weggeht und wenn es dann da bleibt und es merkt so, oh, okay, jetzt werden hier Bedürfnisse irgendwie nochmal anders innerhalb der Familie sortiert. Und das ist für ein Kind natürlich neu und das hat nichts vom Thronschubsen oder so, sondern das sind einfach Gefühle. Und ein Kind in diesen Gefühlen abzuholen. Und wenn es da dann, sag ich mal, ich sag jetzt trotzdem das böse Wort, trotzig, rumpelstilzchenmäßig mit seinen kleinen Füßchen aufstampft und so in dieser, ne, so eine, so einen kleinen Meltdown erlebt, dass man dann irgendwie, ne, durchaus eine Reaktion sein kann, das Kind in den Arm zu nehmen und einfach zu sagen, so, ist schon doof, ne, dass Mama jetzt so wenig Zeit für dich hat. Ja, Mama. Und dann kriegt einfach dieses Gefühl für dieses Kind ein Ventil, weil ihr diejenigen seid, als Eltern ja von kleinen Kindern, die Gefühle auch manchmal noch übersetzen müssen. Also Kinder haben dafür einfach keine Worte. Aber es ist unheimlich entlastend für die Kinder, wenn sie Worte angeboten kriegen dafür. Und dann spüren so, ah, das ist es. Das ist so wichtiges Life-Learning ja auch für die Kinder, das zu lernen, Gefühle zu benennen. So, und das ist in diesem Eifersuchtsding, finde ich, ganz, weil Eifersucht ist erstmal so ein erwachsenes Konstrukt. Aber das hat mit der Emotionswelt so wenig zu tun. Was fühle ich denn da genau? Also auch jetzt, ne, bei Erwachsenen ist es einfach, ist es sozusagen die noch kindliche Angst, nicht genug geliebt zu werden oder was auch immer. Ich will jetzt hier irgendwie gar nicht psychotherapeutisch werden, aber es liegt ja dem irgendwas zugrunde. Und da einfach hinzugucken, das heißt nicht, dass man das immer kann. Ey, wie oft habe ich meine trotzigen Kinder irgendwie einfach angemotzt und sagen so, ey, wir müssen jetzt los und so, dass das im Alltag auch nicht immer gelingt. Das ist auch total klar und da sind wir alle Menschen. Aber einfach so diese Antennen dafür zu haben, dass es Bedürfnisse gibt und da einfach wachsam zu sein, das finde ich wichtig im Wochenbett. Das ist jetzt vielleicht gar nicht das, was Orga-Wochenbett ist, aber was so dem zugrunde liegt und was, glaube ich, wichtig ist, dass man das versteht.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
So, und du hast ja, also du bist ja da viel, viel erfahrener im eigentlichen, wirklichen Leben. Ich habe ja in Anführungsstrichen nur einmal diese Situation gehabt, ein Kind zu kriegen, wo schon ein Kind dabei war. Und meine Kinder haben ja einen relativ großen Abstand von 5 Jahren. Und das war einfach vollkommen schön, von A bis Z. Es war alles daran schön. Es ist auch im Nachhinein nichts, was ich nicht daran schön oder was ich als schwierig begriffen habe, zum Glück. So, aber das ist, also ne, weil du das gerade ja so erwähnt hast, 2 unter 2 und so. Also je kleiner die Kinder, umso bedürftiger sind sie natürlich auch noch. Und umso weniger können sie Dinge so wie ne, mithelfen, sind ja auch kleine Dinge, ne, eine Windel holen oder so, um die dann einzubinden auch in diese Dinge.
Also mein 2. Wochenbett war eine Vollkatastrophe. Es lag aber auch ganz klar an mir, dass ich ganz viele Sachen einfach nicht klar kommuniziert habe im Vorfeld, was ich mir wünsche. Und wenn man sich das nicht klar kommuniziert, dann kann der andere da ja auch nicht, auch so auch der Partner. Also da hatten wir auch wirklich als Paar eine ganz schöne Krise, aber ich würde im Nachhinein einfach denken, weil es einfach eine Fehlkommunikation war.
Und weil du dir dessen nicht bewusst warst vorher, was deine Bedürfnisse sind, oder weil du dich nicht sozusagen getraut hast, das zu formulieren, oder weil du dachtest, du überlastest damit deinen armen Mann, oder was war der Grund?
Ich habe einfach gedacht, der ist jetzt so lange schon mit einer Hebamme zusammen, der weiß das einfach. So, ne? Ja. Also was ich brauche und was ich mir vorstelle und dass ich nicht erst mittags um 3 Mittagessen kriege und so, also so diese ganz einfach normalen Sachen. Und da bin ich sehr krank geworden und da muss also wirklich super hohes Fieber, aber das war psychisch. Also das habe ich auch der Ärztin im Krankenhaus gesagt, die brauchen das gar nicht, weil da gucken wir uns einfach meine Psyche, ich bin einfach traurig. Daraus haben wir beide sehr, sehr viel gelernt und ich kann einfach nur für mich daraus schließen, dass ich das letzte Wochenbett, was ich hatte bei unserem 3. Kind, das war super gut geplant. Ich habe aber auch ganz klar ihm gesagt, meinem Mann gesagt, so, was kannst du geben, was für Kapazitäten hast du? Und er hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht so viele Kapazitäten. Und dann war es für mich auch okay zu sagen, okay, dann brauche ich halt, dann habe ich mir eine Mütterpflegerin besorgt, dann habe ich meine Mutter gebeten, Urlaub zu nehmen, dann habe ich mein Umfeld mit einbezogen, dass ich ihm gesagt habe, alles, was er einbringen kann, freue ich mich. Was hat er auch dann viel geschafft. So. Aber ich habe nicht diesen Druck gehabt, dass er das machen musste. Und das war für uns als Paarbeziehung super. Das ist natürlich jetzt auch unterschiedlich, wie das jeder so sieht. Ne? Also viele sagen, ja, der muss das dann auch machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht diesen Druck hatte. Er hat super viel sich um die großen Kinder gekümmert, hat das gemacht, was er da gut kann. Aber er ist jetzt nicht so der typische Wochenbettpfleger. Das ist er einfach nicht. Der hat zwar gekocht und so, aber das ist ja auch okay. Und das ist, finde ich, wenn man das vorher einfach ganz klar für sich als Paar auch so entscheidet, das hat mir auf jeden Fall geholfen und wir hatten da einfach keine, ich war nicht traurig.
Ja, ja, das ist so dieses Enttäuschtsein, so unausgesprochene Erwartungen, so, ne?
Ja, und ich hatte auch keinen Bock, dass meine Hebamme ihm jetzt sagt, was das zu machen hat, sondern ich habe ganz klar vorher entschieden und so mache ich das auch dieses Mal wieder. Ich habe jetzt auch wieder eine Mütterpflegerin. Ich habe natürlich jetzt den Nachteil, dass es Weihnachten ist und alle zu Hause sein werden, zu jeder Tageszeit. Let's see.
Ich komme vorbei, Sissi.
Und genau, aber dass wir da jetzt auch ganz klar jetzt nochmal, das ist nochmal so eine, steht auf der To-Do-Liste. Also ich habe zwar schon die Leute, die sich um mich kümmern und so weiter, aber dass wir da jetzt nochmal ganz klar nochmal eine Absprache finden, wie wir uns das beide halt so vorstellen. Ne? Was kann er einbringen? Ich meine, er wird Urlaub haben in der Zeit, das ist ja schon mal super. Das heißt, er kann ganz viel mit den Großen. Aber ich entscheide, wer auch in unsere Wohnung kommt. Auch von Familienmitgliedern, weil ich bin im Wochenbett. Und das habe ich beim 2. nicht. Da waren meine Schwiegereltern am 1., also die sind losgefahren, als ich in den Wehen war, so ungefähr. Und dann wurde mir gesagt, ich soll mich jetzt an den Tisch setzen. So. Und ich konnte nicht kommen, ich meine, ich bin Hebamme und konnte nicht kommunizieren, dass ich mich nicht an den Tisch setze und ein Stück Kuchen esse oder so. Also, so echt so, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, wie dumm. Und das sind halt einfach so, und da das natürlich auch Weihnachten betrifft, wird das natürlich keine einfache Situation sein, ja. Weil natürlich Weihnachten auch die Familie trifft und zusammenkommt und so. Aber ich bin im Wochenbett und ich bin habe da oberste Priorität. Und dann müssen wir halt einfach gucken, wie wir das drumherum finden. Und vielleicht fährt er auch einfach mit den Großen 2 Tage zu seinen Eltern und weiß ich nicht. Also, aber ich möchte entscheiden, wer da reinkommt. Und ich ich kann nur für mich sprechen und das sage ich euch Lieben da draußen. Ich glaube auch, dass das immer so auch, was ich auf Instagram, was wir im Podcast hier in E-Mails kriegen, die Mehrgebärden, also wirklich, sage ich jetzt mal, die dritte, vierte Kinder kriegen, die wissen Wochenbett viel, viel mehr zu schätzen, weil sie diese ganz kostbare Zeit und wenn ihnen 3 Wochen geschenkt wird, was ich jeder Frau wünsche, wo man wirklich gar nichts machen muss, dann wissen die einfach, ey, I take it. Und ich muss mich jetzt hier nicht gleich rausbewegen. Also ich habe mich nach 3 Wochen beim dritten Kind das erste Mal vor die Tür gebracht. Ich war auch gar nicht scharf darauf. Ich hatte auch keine Lust. Ich muss auch ganz ehrlich, ich hatte auch keine, also auch diese Verpflichtung, was viele immer sagen, ja, ich muss mich da melden. Ich sage immer, pack dein Handy weg. Du musst überhaupt nicht. Natürlich gratulieren dir 20.000 Leute zur Geburt. Ist ja auch schön. Aber du musst nicht jeder einzelnen Person antworten. Da hat auch jeder Verständnis für. Also wenn ich jetzt in mein WhatsApp reingehe, habe ich bestimmt vom 26.11. immer noch Nachrichten.
Ja, die du nicht beantwortest. Das ist sowieso, können wir auch nochmal so Digital Detox und soziale Medien im Wesentlichen sind es ja das, also Kommunikation und Social Media, was das für eine Auswirkung hat auf uns in unseren mütterlichen Kompetenzen. Das ist natürlich nicht gut, wie man ja schon ahnt, ne? Wenn man die ganze Zeit aufs Handy glotzt. Das heißt nicht, dass ihr eurer besten Freundin nicht mal schnell eine Textnachricht aufsprechen sollt, aber dieses permanent on sein und seine feinen Antennen, die ihr für das Baby braucht, vollkommen abzustumpfen mit den permanenten Ping hier, Ping da, Nachrichten unbeantwortet hier, Like und was auch immer da. Also wenn ich mir angucke, naja, aber das ist ein anderes Thema, aber es finde ich total wichtig, gerade im Wochenbett.
Ja, das sehe ich auch immer bei Instagram, wo ich mal denke, so das ist natürlich toll, wenn dann Sachen geteilt werden, die auch der Community helfen, aber das wird auch in 3 Wochen, also kann man ja noch Dinge teilen, dass man wirklich sich einfach diese gerade diese erste magische Woche, da bin ich auch immer so ganz wehmütig, wenn ihr ein Kind geboren habt, dann bleibt ja einfach mal ganz kurz die Welt für euch still. Und diesen Moment, den hätte ich gerne länger. Ja. Also so diese ersten besonderen Tage. Und
Gänsehaut.
Da kriegt man Gänsehaut. Und dass man dann halt wirklich auch so, und ich kann ja jetzt, ich erzähle jetzt hier gerade wirklich auch als selber Wöchnerin, kann ich einfach nur sagen, ich hatte gar keine Kapazitäten. Also es gab wirklich einen ganz kleinen Zirkel, mit dem ich gesprochen habe. Und das sind wirklich, wirklich meine ganz allerengsten Freundinnen und alle anderen, habe ich auch mal meinen Mann gebeten, dass er einfach viel sagt, uns geht's gut und so. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die nicht gerne habe oder so. Ich wollte einfach erstmal unsere Familie, weil wenn man ja auch, das ist ja das Thema heute auch, das Entschuldigung, dass ich dich jetzt mal unterbrochen habe, dass wenn man das Thema Wochenbett beim zweiten, dritten Kind hat, ich wollte auch erstmal unsere Familie mit dieser neuen Konstellation klarkommen lassen. Und das braucht ja auch erstmal einige Tage, bevor ich mir jetzt wirklich den Besuch von draußen reinhole. Und toll ist es, wenn man so eine Freundin hat, die das verstehen können, die einfach die tolle Lasagne oder die tolle Suppe vor die Tür stellen, die das schicken und so weiter. Damit könnt ihr nämlich eure Freunde unterstützen. Aber erstmal so diese neue Familie mit Geschwisterkindern, das muss erstmal, da muss erstmal eine, wie alle ins Bett gehen, eine Routine gefunden werden. Das ist ja alles neu. Das ist einfach ein neues Mitglied. Und da hat man selber so viel mit seiner eigenen Kernfamilie zu tun, dass man da erstmal klarkommen muss, bevor man sich halt die Hütte vollholt.
Ja, und auch eine wichtige Planung und ja auch emotionaler Sprengstoff, ne? Und da ist jeder, das ist immer mein Satz dazu, für seine eigene Familie zuständig. Da haben wir in unserer Wochenbettfolge auch schon drüber gesprochen, die könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören. Dass also nicht man selber die nervige oder doofe oder undankbare Schwiegertochter sein muss, die den Eltern des Partners, der Partnerin irgendwie sagt, hier übrigens, ihr soll noch nicht gleich auf der Matte stehen und so. Aber um all diese Dinge muss man sich eben rechtzeitig kümmern. Also gute Vorbereitung ist einfach hier natürlich auch wie immer im Wochenbett das ganz Zentrale.
Ja, und vielleicht auch einfach das so kommunizieren, dass man sagt, das hat nichts mit der Liebe zu euch zu tun oder dass wir nicht euer Enkelkind, sondern das ist einfach ganz bewusst, ich wünsche mir sehr für mich und unser neues Familienmitglied, dass wir erstmal gucken, wie wir ankommen. Und wenn man dann merkt, und das finde ich immer toll an Großeltern, die das halt akzeptieren und die dann sagen, ja, aber gib mir ein Zeichen, wenn ich was tun kann, weil es gibt ja, ich hatte jetzt einfach auch eine ganz tolle Großmutter im Wochenbett, das war unglaublich, die hat sich so toll gekümmert, aber immer so genau gemerkt, wann ich mich zurückziehe, hat der Hebamme keine, ne, also hat auch so ihre Tipps nicht gegeben und sondern so einfach super angenehm, wo ich gedacht habe, so wow, das war einfach toll und ist dann auch wieder gefahren und dann kam der erste Milchstau, als sie gleich weg war und dann kam sie wieder und hat sich, das war nämlich auch ein sehr kurzer Altersabstand um sich gekümmert und das war natürlich wunderbar gekocht. Das ist natürlich großartig, sowas zu haben. Und man muss halt auch ganz genau hingucken. Auch nicht die eigene Mutter ist manchmal die beste Option im Wochenbett. Das ist ja auch für viele. Und da muss man halt auch irgendwie ehrlich zu sich selber sein. Weil wenn man sich da dann noch die Konflikte ins Haus holt, das ist in dieser sensiblen Zeit, wo ihr so offen seid, wo ihr so also viel Angriffsfläche sich bietet, weil man gerade geboren hat und sich alles neu einstellt, da sollte man sich jetzt nicht die Dinge ins Haus holen, die schon auch im starken Leben nicht so einfach sind, sondern einfach sich Personen um sich herum schafft, die gut tun.
Ja, und das finde ich aber auch, dass Zweit- und Drittgebärende das zunehmend besser können. Also man ist einfach irgendwie sich seiner selbst und seiner Bedürfnisse, also da, ich will nicht sagen, radikalisieren ein kleine Kinder auch, aber im besten Fall kommt man da ja auch viel mehr hin, ne, die eigenen Bedürfnisse auch ernst und wichtig zu nehmen. Von mir aus im Sinne der Familie, aber auch von mir aus sehr gerne für die eigene physische und psychische Gesundheit sozusagen, dass man da die richtigen Prioritäten setzt, genau. Was ich auch nochmal so zur Orga wichtig finde, ist so einerseits zu wissen, das große Kind braucht ganz viel Struktur und sozusagen Alltag, weil so vieles aus den Fugen gerät für dieses Kind, dass es dann trotzdem noch auf der Basis einer Struktur ist. So, das ist dann immer wieder die Frage, also natürlich geht es am nächsten Tag tendenziell nicht in den Kindergarten, sondern davon A bis Z irgendwie das kleine frische Baby bewundern oder so. Aber das ist dann mit einem Schwung ausgedruckter Fotos zum Beispiel halt stolz, dass großes Geschwisterkind ausgestattet dann irgendwie in die Kita geht und dann erzählen kann und dort dann ja auch seinen festen Tag hat. Das ist ja nun auch nicht so, dass Geschwisterkinder morgens von A bis Z bis abends das kleine Geschwisterkind bewundern, sondern die gucken mal einmal und sagen, schön, und dann wird es auch relativ schnell langweilig und so. Das finde ich auch immer nochmal ganz gut. So, und gleichzeitig zu wissen, dass es auch eine Ausnahmesituation ist, wo Ausnahmen erlaubt sind. Also sowas wie, dann gibt's halt mal, weiß ich nicht, zwei Folgen, was gucken die heutzutage, Paw Patrol oder Vicky und die starken Männer oder was auch immer, zwei Folgen hintereinander, weil man einfach irgendwie diese Zeit braucht. Und dann gibt's von mir aus Pommes mit den Fingern im Bett, also im gemeinsamen Familienbett gegessen und nicht immer am Tisch oder so, um auch sowas Gemeinsames irgendwie herzustellen. Also dass man dann nicht denkt so, oh nein, und jetzt darf man bestimmte Sachen auf gar keinen Fall wieder einreißen lassen. Oder sowas wie, Kind hat gerade geübt, im eigenen Bett zu schlafen oder kann alleine aufs Klo gehen oder irgendwie so Meilensteine sozusagen in der Selbstständigkeitsentwicklung, dass man einfach auch damit rechnet, kann gut sein, dass es da dann wieder kleine Einbrüche gibt und so ein kleines Kind dann auch gerne sozusagen, also Regression, wieder Baby sein will, um auch wieder klein zu sein und bedürftig sein zu dürfen und all diese Dinge. Dass man einfach weiß, so ja, und alles hat seine Zeit und solche Situationen wie ne, Schnuller abgewöhnen oder in der Kita nach dem Mittagsschlaf dann noch länger bleiben oder so, dass man das tunlichst natürlich nicht in diese Zeit legt und auch Ausnahmen gestattet und sich in dem Sinne auch bewusst ist. Genauso, keine Ahnung, wenn die Kinder mal bei den Großeltern sind und es da Süßigkeiten und Fernsehen bis zum Abwinken gibt und die regelmäßig zur Diskussion führt, dass man einfach weiß, wenn die Kinder wieder zu Hause sind, dann wissen die auch, wie ihre Struktur wieder ist. Und so ist es mit dem Wochenbett, finde ich, auch so ein bisschen, dass man da einfach Ausnahmen macht, die man sonst vielleicht nicht macht, im Sinne einer Ausnahmesituation, womit Kinder auch gut klarkommen. Oder?
Da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen und so das frühe Wochenbett halt einfach, weil ihr da ja komplett meistens raus seid, aber so auch im späteren Wochenbett, wo man dann sich einfach auch um Baby und Kleinkind auch selber kümmern muss, dass man sich so den Druck so rausnimmt, das muss immer alles so perfekt, wie es vielleicht vorher war, eingespielt und so. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich auch einfach ganz oft mit beiden Kindern eine linke Seite stillen, das andere rechte Seite im gemeinsamen Bett eingeschlafen bin, so. Das ist auch heute manchmal noch so, dass wenn meine großen Kinder einfach, ne, weil jeder hat ja manchmal gleichzeitig die Bedürfnisse von Kuscheln, dass wir uns einfach alle gemeinsam in unser großes Bett legen. Und auch wenn die jetzt natürlich schon lange nicht mehr bei uns jetzt dauerhaft schlafen, aber es gibt so Tage, da brauchen die einfach, da hatten die einen anstrengenden Tag, da war es emotional alles sehr aufwühlend. Und dann sage ich, wenn ich natürlich die Jüngste ins Bett bringe, dass ich dann nicht gleichzeitig beim Größten sein kann. Und das war gestern zum Beispiel so, da haben wir uns alle zusammen ins Bett gekuschelt und das war dann irgendwie gut,
Absolut, also gerade dann im späteren Wochenbett, ne, wenn man so die Szenario, also jetzt mal wirklich sehr reaktionär natürlich, Partner, Partnerin geht wieder arbeiten und es ist jetzt der erste Abend, wo man zwei Kinder ins Bett bringen muss. Oh mein Gott, vorher hat man da mega Respekt vor. Mit der Idee, so und jetzt müssen erst Zähne geputzt werden und 19 Uhr pünktlich muss das Abendessen auf den Tisch und dann ist irgendwie, ne, dass man einfach sagt, so ja, scheiß drauf, macht man halt, ne, liest man, wie du gesagt hast, stillt man links und rechts liest man irgendwie noch irgendwie ein Buch vor oder sowas und dann legt man sich halt gemeinsam. Im besten Fall pennt ihr dann also ihr Mütter dann auch gleich mit ein, so ne, abends um 9, dann, dass ihr mal ein bisschen Schlaf vorholt und so. Also sich da auch locker zu machen, dass man nicht irgendwie denkt, so oh Gott, jetzt muss das irgendwie laufen mit frisch gebügeltem Pyjama und es müsste das irgendwie alles perfekt sein. Hauptsache irgendwie alle sind satt und liegen dann irgendwann im Bett. Und wenn es eben das eine Familienbett ist, wunderbar.
Ja, und dass man sich dann auch später, gerade wenn man sich so ein bisschen abwechselt, dass man dann halt sagt, okay, abends nimmt der Partner oder die Partnerin das kleine Baby, packt das ins Tragetuch, gerade wenn es ja auch auf die Unruhephase, ne, das dann auch mal tauscht. Da muss man natürlich aber von Anfang an auch gleich dranbleiben, ne, weil sonst geht das ja nachher nicht mehr. Das ist ja dann auch mal der Fehler, wenn man sich einer nur ums Baby kümmert und der andere nie, dann ist es natürlich das Baby auch daran gewöhnt. Ne,
ja, und es gibt auch noch Babys, die sind echt Busenfetischisten, ne? Da geht nur Mama. Also so die Idee, das kann man alles im Vorwege schon mal so sich aushacken und so. Aber absolut wichtig, ne, dass einfach so diese wichtige Zeit des Tages, eben der Abend, dass ihr da natürlich so wenig wie möglich alleine seid und da einfach euch gut abwechselt und austauscht, wenn ihr in einer Paarbeziehung lebt, also die Alleinerziehenden unter euch, ne, Hut ab. So, also ich war in der Babyzeit zum Glück nie alleinerziehend, ich war aber immer auch viel alleine und so und also das finde ich auch, also ich will das jetzt hier nicht ausrufen lassen, aber das finde ich auch nochmal ein spannendes Phänomen. Nicht wenige Mütter sagen ja, wenn ich alleine bin, ist es fast manchmal auch einfacher. So, dann ist man so in seinem Flow und muss sich so wenig absprechen und macht es dann einfach irgendwie so. Also hat auch manchmal so Aspekte, an die man vielleicht von Anfang an gar nicht so denkt, die dann ganz überraschend sein können.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch oft, dass es, wenn man alleine ist, dass es manchmal besser funktioniert. Aber ja, aber trotzdem sind helfende Hände immer super.
Ja, natürlich ist immer gut, wenn das auf mehrere Personen und auch mehrere Bezugspersonen für die Kinder. Das ist ja so wichtig, dass die da reinwachsen. Also auch bei großen Geschwistern ist es ja so. Also meine große Tochter ist für meine kleine Tochter auch von Anfang an eine ganz wichtige Bezugsperson gewesen. Also, ne? Also nicht, dass die großen Geschwister die Kleinen jetzt ins Bett bringen oder so. Aber keine Ahnung, wenn die aus dem Kindergarten kam, war das der tollste Moment des Tages für das kleine Baby. Die hat dann immer gelacht und sich einen lauen Bauch gefreut.
Frag mal bei mir, ich habe jetzt hier richtige Helfer.
Ja, ja, total super, natürlich. Ne? Und Cleo nimmt doch euer Baby dann bestimmt schon richtig
ins Tragetuch. Nee, die hat da gar nicht so einen Bock drauf. Es ist eher mein Sohn, der dann...
Komisch, ne? Auch wieder typisch. Ich sofort hier die Tochter am Start, ne? Von wegen Care-Arbeit. Und
die ist eigentlich eher immer die Frau Lange Rottenmeier bei uns. Die ist auch mit unserer Ganzjungs immer echt streng.
Oh ja.
Okay. Also richtig so, wo mein... ältester Sohn, also mein Sohn, ich habe nur einen Sohn momentan, mal gucken, ob noch einer kommt, der ist immer sehr, sehr, sehr gut mit Babys und kleinen Kindern, aber auch immer, wenn wir überall hinkommen, kümmert er sich immer um die Kleinen, da hat er so eine Ader für und die lieben ihn auch immer alle sehr, also der ist da sehr hilfsbereit und macht das, aber mal gucken, wie sich das alles so fügt, also ich bin da. Man muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht immer zu viel macht, weil ich natürlich auch öfter, wenn man alleine fragt, dann kannst du noch mal hier und so, da muss man auch mal ein bisschen gucken. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, weil ich auch große Schwester bin mit 11 Jahren Unterschied. Da ist man ja dann schon auch so ein bisschen, oft auch so ein bisschen Mama, ne? Also dass man hat ich habe bis heute noch eine sehr hohe, fühle mich sehr hoch verantwortlich für meinen kleinen, mittlerweile nicht mehr sehr kleinen Bruder, aber so, dass man da einfach auch immer so ein bisschen gucken muss. Was ich sagen wollte, nochmal so ein paar, ich würde gerne nochmal aufs Wochenbett zurückkommen, so einfache Tipps, klar, die kennt ihr vielleicht auch schon, aber ich will sie trotzdem erwähnen. Es gibt halt zum Beispiel, wenn ihr stillt und das kleine Kind, es gibt auch Kinder, die noch nicht in der Betreuung sind, einfach zu Hause sind den ganzen Tag, dann gibt es sozusagen, dass man eine Kiste vorher gestalten könnte, wo halt Sachen reinkommen, Spielzeug, was sonst nicht gibt, so, um halt Spannungsfaktor, dass man die immer rausholt, wenn man stillt, so, also jetzt für die Kleinkinder, ne? Vielleicht auch ein paar neue Bücher, die interessant sind, dass auch immer mal wieder dann auch in der Zeit wechselt, weil es gibt halt Kinder, die natürlich dann, wenn man gerade stillen will, da immer
klar, Quatsch machen.
Quatsch machen. Und dann würde ich gerne nochmal zusammenfassen, auch wenn wir das in unserer normalen Wochenbettfolge schon gesagt haben. Also es gibt Mütterpflegerin. Ich bin ja immer die, die hier nochmal gerne das nochmal so ein bisschen. Also es gibt Mütterpflegerin, die muss man natürlich selber bezahlen, was natürlich ein, ist mir auch klar, ein finanzielles, ja, da braucht man einfach finanzielle Möglichkeiten dazu. Es gibt so, dass das die meisten gesetzlichen Krankenhäuser, Krankenkassen mitfinanzieren. Aber dann braucht es natürlich eine Indikation. Das heißt, ihr seid allein im Wochenbett, ihr habt bestimmte Verletzungen, bestimmte Probleme, Geschwisterkinder sind zu Hause, keine Betreuung, man muss arbeiten. Also da braucht es eine Indikation. Da sollte man sich im Vorfeld drüber kümmern. Und es ist auch so, dass man oft einen zweiten Weg geht, dass das nicht gleich beim ersten bewilligt ist. Zweite, dritte Wege. Aber es lohnt sich. Das sind jetzt klassische Mütterpflegerinnen.
Die
sind
ganz schön genau, der Partner machen übrigens dieses ganze an Antragsgenerve.
Mütterpflegerinnen sind genauso rar wie Hebammen. Also da muss man sich auch im Vorfeld natürlich früh drum kümmern. Es gibt den ganz klassischen Haushaltshilfenservice auch über Krankenpflegedienste, die sowas machen. Da kann man natürlich Glück und Pech haben, aber da habe ich schon sehr viele positive Erfahrungen auch gemacht, was natürlich dann auch zum Teil von den gesetzlichen Kranken, ich rede jetzt auch über wirklich Sachen, Zwillingsschwangerschaften und so weiter. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir nochmal aufgreifen werden. Aber da kann man sich schon auch gucken. Oder wenn im Spätwochenbett nochmal so ein starker eine Brustentzündung kommt. Ne? Das sind immer Sachen, wo man auch nochmal wieder jemand reinholen kann. Mhm. Wenn der Partner oder die Partnerin dann schon wieder arbeiten ist, ihr kleine Kinder zu betreuen habt und dann kommt nochmal was. Da kann man das dann auch immer nochmal versuchen. Also das ist dann mit dem Haushaltsservice. Es gibt Doulas, die ähnlich arbeiten wie Mütterpflegerinnen, die halt auf dieses ganze Postpartum, finanzieller Luxus, ich will es einfach nur erwähnen, dass es das gibt. Natürlich auch wieder nicht in Randgebieten, nicht in ländlichen Gebieten. Wir leben hier immer in so einer kleinen Bubble in Berlin. Und dann, wenn man das alles nicht hat und auch gerade die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, dann ist es halt wirklich wichtig, sich familiär, freundschaftstechnisch, damit, es gibt auch Leihomas. Das muss man natürlich auch vorher machen, weil die Kinder müssen das kennenlernen und so weiter. Also es sind alles so eine Sachen.
Also diese ehrenamtliche Dienste, ja. Welcome zum Beispiel, ja. Ne? Können wir euch auch in den Shownotes nochmal so ein bisschen was verlinken, wo man möglicherweise noch so eine Anlaufstellen hat. Manchmal auch wirklich klassisch über so Kirchengemeinden und so. Ne? So.
Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das lohnt sich einfach immer nochmal darüber zu recherchieren und zu gucken. Dann gibt es in den großen Städten, also in Berlin haben wir jetzt hier gerade auch einen ganz tollen Wochenbettservice. Auch das ist natürlich ein Luxus, den man sich gönnt. Essen geliefert, ich finde nämlich immer dieses klar, in einer großen Stadt Lieferservice hin oder her, es ist einfach nicht so nett. Es ist einfach klar, dass man kann da einfach Essen mal kriegen, aber es ist schon was anderes, wenn man so, es gibt ja diese Services, die dann wirklich fürs Wochenbett und das ist einfach ein bisschen schöner alles und nochmal ein bisschen lieblicher so, ne? Und mittlerweile gibt es wirklich auch ganz, wir hatten auch schon mal Mother's Finest hier, haben wir schon mal von erzählt, dann gibt es Gesundmutter. Ich würde gerne die alle in die Shownotes packen, die auch tolles Essen liefern, nach Hause deutschlandweit. So dass ihr da nochmal gebündelt habt, weil sowas hilft natürlich auch. Sowas hilft sogar manchmal schon in der Frühschwangerschaft, wenn man, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ja. Mir das sehr geholfen hat, ja. Aber die jeweiligen Punkte findet ihr dann nochmal in den Shownotes.
Ja, und dieses viel beschriebene Dorf, ne, was es ja braucht, um ein Kind gut aufzuziehen. Ich finde, dass auch so dieses isolierte Kleinfamiliendasein so ein bisschen zu verlassen, weil es ja oft so ist, dass in dem Alter von 2-3 Jahren oder sowas, das dann ja erst langsam so anfängt, aber dass ein Step sein kann, sozusagen, dass Kinder auch Kita-Freunde haben und dass es durchaus dann auch sowas mal gibt, wie die Freundin von dem Kita-Kumpel nimmt das Kind dann mal mit nach Hause oder holt es ab. Also allein so diese Hol- und Bringedienste sozusagen der Kinder, ne, morgens hin und nachmittags zurück. Wie entlastend ist das, wenn man irgendwie sagt, immer donnerstags bringt XY einfach das Kind mit und dann gehen die auf dem Weg noch beim Bäcker oder bei der Eisdiele vorbei oder auf dem Spielplatz oder so. Und dann hat man noch erstens einen Weg, den man nicht machen muss, wo man dann irgendwie mit einem Busen halb raushängt und ein Kind in die Windel gerade gemacht, dann schnell im Stechschritt irgendwie zur Kita los muss, um das Kind abzuholen, sondern dass es einem gebracht wird sozusagen und hat dann auf dem Nachhauseweg auch noch ein Hab's gegessen oder irgendwie sowas. Also dass diese Playdates sozusagen, also dass die Kinder eben auch über ihre eigenen Freundschaften, die sie dann ja beginnen zu schließen, dass man da oft ja dann total, also ich war dann immer total überrascht, wie hilfsbereit Leute auch sind, wenn man sie dann wirklich fragt. Es sagen ja immer die Leute, hey, und sag Bescheid. Man sagt dann aber nie Bescheid. Aber wenn man dann irgendwie mal fragt, oh, geht das? Könnt ihr könnt ihr die Kleine heute einmal mitnehmen? Ja klar, kein Problem. Und wo man dann irgendwie, dann ist man diese Stunde, geschenkte Stunde Zeit mehr zu Hause und kann dann sich stattdessen, keine Ahnung, kurz mal unter die Dusche stellen oder so. Das ist einfach so eine geschenkte Stunde, wo man nicht permanent in diesem Zustand ist von, oh, was als nächstes und was antizipieren und welche Bedürfnisse und so. Das finde ich dann auch häufig nochmal so ein ganz guter Alltagstipp.
Ja, ich finde auch toll, wenn Freunde zu einem nach Hause kommen und dann Abendessen kochen.
Ja, auch super.
Und dann wieder aufräumen.
Keine Ahnung, auch Leute, die in, ne, natürlich der frühe Abend mit jungen Familien, keiner irgendwie geht irgendwo hin, weil die Kinder durch sind, man selber ist durch und so, aber wenn man zwei so Familien zusammenschmeißt und irgendwie klar ist, ey, wir sind hier alle irgendwie am Rand, aber was soll's, und man dann irgendwie sich ein Glas Wein einschenkt, also ja, jetzt hier nichts glorifizieren, aber irgendwie das gemeinsame Schicksal sozusagen so ein bisschen damit besiegelt und irgendwie sagt so, ey, who cares, und Chaos hier in Tüten, aber man ist einfach, man sucht sich Verbündete, die in der gleichen Situation sind. Sowas tut ja einfach auch immer gut.
Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache. Ich spreche über mein Wochenbett mit meinem Mann.
Genau. Er wird an den Tisch zitiert. So, Schatz, wir müssen reden. Dann weiß er schon, was ihm blüht.
Ich bin durch mit meinen Sachen auf der
ja,
Liste.
Also das ist ja oft so, dass wir so zu Themen Folgen gewünscht werden, wo ich manchmal so das Gefühl habe, so okay, jetzt ist es sozusagen unsere Aufgabe, den ultimativen Geheimtipp rauszurücken. Also zum Beispiel zum Schlafen kriegen wir auch immer ganz viele Nachrichten. Wir machen auch vielleicht im nächsten Mal eine Schlaffolge, so wo dann konkrete Szenarien dann formuliert werden. Und habt ihr dazu noch einen Tipp? Uns ist total klar, dass es eine absolute Herausforderung ist und es gibt eben diesen ultimativen Geheimtipp eben nicht. Also welcome to the struggle, der ist real und es ist irgendwie alles ein Jonglieren von Bedürfnissen und ihr seid mittendrin und so ist das. Und wir haben auch keinen Geheimtipp, aber es geht eben immer viel um das Drumherum, um das Setting, dass man das irgendwie gut hinkriegt. Boah. Und in diesem Sinne könnt ihr ja mal gucken, ob das eine oder andere an Veränderung des Mindsets, das ist es manchmal einfach auch dabei war für euch.
Genau, also sehr schöner Schlusssatz. Also ihr Lieben, wir wünschen euch eine gute neue Woche. Wir sehen uns nächsten Montag im Hebammsalon. Und seid gespannt, es wird bestimmt wieder ein ganz spannendes Thema. Und bleibt gesund und danke fürs Zuhören.
Genau, bis bald. Eine schöne Woche für euch. Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin.
Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.